Das beantwortet auch die Frage, die gerade hier aufgeworfen worden ist, nämlich was denn eigentlich mit nächstem Wochenende ist, was da gepredigt wird. Und ich kann sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es Identität 11 sein. Und wir halten uns ja relativ selten an das Kirchenjahr und ich vermute mal, dass ich das auch dieses Mal nicht machen werde. Denn für den gläubigen Menschen ist jeder Tag Ostern und Weihnachten und Pfingsten und deswegen kann uns das ja eigentlich ziemlich egal sein, was jetzt gerade hier im Kirchenjahr dran ist oder los ist und wir wollen uns über das kümmern, was Jesus uns zu sagen hat. Falls ihr jetzt nicht alle Teile mitgekriegt habt von der Identitätsreihe, ist das nicht schlimm, ihr werdet diesem Teil folgen können. Und würde ich trotzdem aber empfehlen, mal den Rest nachzulesen, weil Identität echt ein super wichtiges Thema ist. Identität beantwortet die Frage, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, kein Mensch geht über diese Erde, der sich nicht irgendwann mal gefragt hat, wer er eigentlich ist. Und wir als Christen können die Frage nach Identität nur von Jesus her beantworten. Also was Gott über mich sagt, das bin ich wirklich. Und ich bin nicht das, was Menschen über mich sagen, inklusive ich selber. Ich habe schon so viel Quatsch über mich gedacht und wahrscheinlich auch gesagt. Und ich bin so froh, irgendwie, dass ich nicht die letzte Instanz bin und dass ich da nicht irgendwie an die Worte meines Mundes gebunden bin in alle Ewigkeit, sondern dass ich das kennenlernen kann, wie Jesus mich sieht. Und im Grunde ist es sogar noch ein bisschen intensiver, denn die Bibel sagt mir, dass wer in Christus Jesus ist, der ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17 müsste das sein. Und das ist natürlich das, womit wir uns beschäftigen wollen. Also wir müssen wissen, was denn eigentlich neu geworden ist an uns und wie dieses Neue, was Jesus in uns gemacht hat, diese neue Schöpfung oder wie auch immer man das nennen möchte, wie das funktioniert und was das ist. Und natürlich dann auch lernen, immer mehr in dem zu leben, was Jesus in uns gemacht hat, um ihm einfach immer ähnlicher zu werden. Und das ist jetzt mein Ziel seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren bin ich dabei und ich bete ich regelmäßig, Jesus, mach, dass ich mehr so bin wie du. Und Identität hat was zu tun mit Identifizieren. Man identifiziert sich mit irgendeinem Idealbild, das man hat. Und das Idealbild, mit dem wir uns identifizieren wollen, ist selbstverständlich Jesus Christus. Und wir wollen immer Jesusmäßiger werden. Immer mehr heilig sein, immer mehr irgendwie von Gott hören, mit Gott zusammen sein und diese ganzen schönen Dinge haben, die Jesus für uns erkauft hat. Heute geht es um den Umgang mit Gefühlen. Umgang, war es grammatisch richtig? Umgang mit Gefühlen? Klingt gerade irgendwie total komisch, aber dann muss es ja stimmen. Also heute geht es darum, wie wir mit Gefühlen umgehen. Denn jeder Mensch ist ein empfindendes Wesen und jeder, der Gefühle hat und kennt, der weiß, dass Gefühle eine super intensive Sache sein können und dass man lernen muss, mit seinen Gefühlen umzugehen. Und das Komische ist, dass eigentlich immer, wenn ich darüber nachgedacht habe und gebetet habe, so in den letzten Wochen über diese Identitätsreihe, dann ist mir überhaupt nichts eingefallen, was die Bibel zum Thema Gefühle sagt. Also die einzige Stelle, die mir eingefallen ist, war dann aus dem Epheserbrief, dass wir mit unserem Zorn ordentlich umgehen sollen. Wer zürnt, der soll nicht sündigen. Aber das ist echt das Einzige, was mir komischerweise über Gefühle eingefallen ist. Und ich dachte, warum ist das so, dass so ein starker Fokus darauf gesetzt wird, dass wir lernen sollen, mit unserem Denken umzugehen und unser Denken erneuern sollen. Aber über Gefühle steht gar nichts drin. Und je mehr ich mich selber damit auseinandergesetzt habe, umso mehr ist mir klar geworden, dass wir eigentlich ganz oft in dieser sehr schwierigen Situation sind, dass unser Kopf etwas anderes verstanden hat als unser Herz und dass wir im Kopf vielleicht schon was begriffen haben, was Jesus für uns getan hat, aber unsere Gefühle schlagen Kabolz und gehen in eine ganz andere Richtung und es ist extrem schwer, damit umzugehen. Und deswegen dachte ich, irgendwas muss doch im Wort Gottes stehen, wie man mit Gefühlen umgehen kann. Irgendwas muss doch, wie Jesus auch über Gefühle zu sagen haben und wie man mit diesen Gefühlen klarkommen kann eigentlich. Und als ich eine Weile darüber nachgedacht habe und gebetet habe, ist Donnerstagabend, dann ist mir wirklich so viele Kronleuchter aufgegangen, das war total abgefahren, also es war irgendwie ein total intensiver Gebetsabend und ich habe auf einmal ganz viel verstanden und der Hammer war, dass es scheinbar auch sehr prophetisch war, denn ich habe mich dann nachher hingesetzt und habe das alles mal irgendwie nachgegoogelt, was ich mir dann so aufgeschrieben hatte und habe also dann teilweise irgendwie bei psychologischen Webseiten und sowas Wort für Wort das gefunden, was ich irgendwie auch im Kopf hatte und also irgendwie total abgefahrener Abend eigentlich. Und ich habe einiges verstanden über Gefühle. Das Erste, was mir klar geworden ist, ist, das Neue Testament redet extrem viel über Gefühle. Und es ist eine Sache, wie Gott sich ausdrückt in uns, ist emotional. In der Frucht des Geistes ist die Rede von Liebe, von Friede, von ähnlichen Sachen und Freude natürlich auch. Und das sind alles Sachen, die mindestens einen ganz starken emotionalen Anteil haben. Und Gottes Heiliger Geist möchte sich in unseren Gefühlen ausdrücken. Und das fand ich schon mal super. Also ich bin sehr froh darüber, wie das ich weiterhin empfinden darf und auch wie Gottes Geist empfinden darf, finde ich echt richtig gut. Habe ich dann natürlich gefragt, so, warum ist mir das nicht aufgefallen? Und mir ist dann, habe ich dann erstmal gemerkt, dass wenn man so ein bisschen christlich sozialisiert ist, dann hat man hundertprozentig gehört, Liebe ist kein Gefühl. Und Freude ist eigentlich auch kein Gefühl. Und Friede ist eigentlich auch kein Gefühl, sondern es ist viel mehr. Und jeder von uns, wenn du eine Weile in der Gemeinde warst, dann hast du Predigten darüber gehört und ich habe leider sogar Predigten darüber gehalten, die auch alle in die Richtung gehen, irgendwie, ey, Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung, dem anderen etwas Gutes tun zu wollen, ein unbedingtes Wohlwollen, und es hat eigentlich mit Gefühlen nichts zu tun. Und das stimmt so halb, ne? Also klar, Liebe ist mehr als ein Gefühl, aber Liebe ohne Gefühl ist auch total ätzend. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Und wenn ich mir vorstelle, irgendwie so einer romantischen Stunde, irgendwie bei so einem Candlelight-Dinner oder sogar irgendwie noch nach dem Candlelight-Dinner, und irgendwie dein Partner flüstert dir ins Ohr, liebst du mich? Und du sagst, ich bringe dir ein unbedingtes Wohlwollen gegenüber, das weit über Gefühle hinausgeht, mein Schatz. Dann kannst du dich auch gleich wieder anziehen. Also das funktioniert nicht. Also ja, es mag sein, irgendwie, ne, dass diese Sachen ein mehr haben als einen emotionalen Anteil. Und wenn Liebe nur ein Gefühl ist, dann kann man damit rechnen, dass sie kommt und vergeht. Und das wäre natürlich auch nicht irgendwie das Richtige. Aber Liebe ist mit Sicherheit auch ein Gefühl, hat einen emotionalen Anteil. Und bei Frieden und Freude irgendwie hundertprozentig genau das Gleiche. Und ich glaube, diese komische Denkweise, die wir da haben, irgendwie, das hat einfach damit zu tun, dass wir im europäischen Christentum, also mindestens seit dem Mittelalter, gegen Gefühle reden und argumentieren und eine ganz starke Rationalisierung da haben und dass wir mittlerweile so stark intellektualisiert sind, dass es uns schwerfällt, Gefühle zuzulassen. In der Gemeinde hört man immer wieder irgendwie, man darf sich nicht freuen, irgendwie, es muss alles nüchtern zugehen, es muss irgendwie alles verstandesmäßig zugehen, und wir sind extrem davon geprägt. Und das ist echt falsch. Und ich bin so froh irgendwie, ne, dass so diese Anbetungsbewegungen des 20. Jahrhunderts dann das echt ein für alle Mal wahrscheinlich gebrochen haben und einen ganz neuen Akzent da reingebracht haben und es uns klar ist, hey, wir können irgendwie auch im Gottesdienst uns freuen und unser Gott irgendwie ist ein emotionaler Gott und er möchte uns emotional begegnen. Also der erste Punkt, Gefühle sind erstmal irgendwie etwas sehr Gutes. Und es geht nicht irgendwie darum, ohne Gefühle zu leben, sondern es geht darum, etwas Gutes mit unseren Gefühlen zu machen. Das Problem ist, dass wahrscheinlich auch jeder mal gemerkt hat, ist, dass Gefühle auch sehr negativ sein können. Und das weiß jeder, der irgendwie mal eine ganze Weile irgendwie mit aggressiven Gedanken zu tun hatte und die nicht unter die Füße gekriegt hat oder depressiven Gedanken und diese ganzen beschwerten Gefühle hatte, der weiß, wie schwer es ist, negative Gefühle zu haben und wie schwer es ist, mit solchen Gefühlen umzugehen. Und das ist eigentlich genau das, worum es heute geht, worüber ich reden möchte, was man machen kann, wie es möglich ist, mit Gefühlen umzugehen. Denn das Ding ist, Gefühle sind die stärkste Triebfeder des Handelns, die es überhaupt gibt. Wenn du in der Entscheidung stehst, ob du das tust, was du fühlst, oder das tust, was du denkst, wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zumindest auf lange Sicht, das tun, was du fühlst und nicht, was du denkst. Und sicherlich, wenn man ein bisschen willensstark ist oder je nachdem, wenn man sehr willensstark ist, dann kann es sein, dass man so den Zeitpunkt irgendwie hinauszögert, an dem man auf seine Gefühle hört. Aber die Regel ist tatsächlich irgendwie, man macht das, was man fühlt und man tut nicht das, was man weiß. Einfaches Beispiel dazu. Stell dir vor, ein Zocker lernt Jesus kennen und er liest jetzt im Wort Gottes, dass er frei ist, dass Jesus ihn verändert hat, dass er eine neue Schöpfung ist und freut sich darüber und es geht eine ganze Weile gut. Dann kommt er irgendwann in die Pombu und will sein Mittagessen einnehmen und neben ihm blinkt schon dieser Glücksspielautomat Und er merkt irgendwie so auf einmal so ein gewisses emotionales Ziehen in diese Richtung und weiß, dass es jetzt sehr schön für ihn wäre, da ein bisschen Geld reinzuwerfen und einige Zeit mit dem Glücksspielautomaten zu verbringen. Natürlich wird sein Gehirn ihm sagen, das ist Quatsch, du bist frei, du bist eine neue Schöpfung und du hast das nicht mehr nötig. Aber das Gefühl wird vermutlich im Laufe der Zeit immer stärker werden und er wird eine ganze Weile ankämpfen mit seinem Verstand gegen sein Gefühl. Aber die Regel ist, dass er irgendwann rückfällig wird und genau das macht, was sein Gefühl ihm sagt, obwohl er weiß, dass es falsch ist. Und ich schätze, dass jeder von euch Situationen in seinem Leben kennt, wo genau das passiert ist und wo man sich nachher echt fühlt wie der erste Mensch oder der letzte, ich weiß nicht, wie das Sprichwort gerade geht, auf jeden Fall sich total hundsmiserabel fühlt, weil man das Gefühl hat, ich habe jetzt Christus verraten, ich habe irgendwie nicht das gemacht, was ich eigentlich tun sollte, ich wusste es doch besser und warum habe ich denn das schon wieder gemacht? Und das ist echt eine ätzende Sache und es hat einfach etwas damit zu tun, dass Gefühle stärker sind als Triebfeder, als der Verstand und dass wir es deswegen lernen müssen, mit unseren Gefühlen etwas anzustellen. Wir müssen lernen, dass wie man Gefühle verändern kann oder wie Gott uns helfen kann, Gefühle zu verändern, damit wir es irgendwann mal schaffen, in eine Einheit reinzukommen zwischen Denken und Fühlen. Und ich glaube, da ist echt Erlösung dann ziemlich abgeschlossen, wenn man in dieser Einheit drin ist und die Gefühle das unterstützen, was der Verstand sagt und der Verstand das begründet, was die Gefühle sagen und beides irgendwie auf das Wort Gottes gegründet ist, dann ist das echt der Hammer. Und dann gehe ich mal davon aus, wenn wir das Leben in der Christusidentität und Heiligkeit und all diesen erstrebenswerten Dingen, dass das sehr einfach sein wird. Das Problem ist jetzt, dass man Gefühle nicht direkt beeinflussen kann. Sie sind auch kein Schicksal, aber man kann Gefühle nicht direkt beeinflussen. Und da war ich ein bisschen traurig drüber, ganz ehrlich. Ich hatte gedacht, ach Jesus, gib mir 5 Schritte, wie ich bei meinen Gefühlen einfach sagen kann, fühle dich so, Storch. Fühle dich jetzt gut, fühle dich jetzt nicht mehr schlecht, fühle dich jetzt so, fühle dich jetzt so. Aber das funktioniert nicht. Man kann tatsächlich seine Gefühle nicht direkt verändern. Das ist eine Sache, die nicht möglich ist. Trotzdem ist es möglich, auf Gefühle einzuwirken. Und wahrscheinlich ein ganz klassisches Beispiel dafür, habe ich gefragt, was macht denn so ein Schauspieler eigentlich? Ich meine, die müssen irgendeine Rolle spielen und in der Rolle kommen Emotionen vor. Und die Emotionen, die sie darstellen sollen, haben gerade überhaupt nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun. Die sind nicht wirklich in ihren Filmpartner verknallt und wollen ihr Leben mit dem verbringen, müssen vielleicht sogar 30, 35 Mal irgendwie am Set die gleiche Kussszene spielen. Und wie kriegen die das denn hin, irgendwie, dass das immer emotional ist? Und ich dachte so an Vom Winde verweht. Ja, wo wir gerade schon bei romantischen Beispielen sind. Und Vom Winde verweht ist ja so ein uralter, ewig langer Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn mal zu Ende geguckt habt. Zwischendurch kann man auch mal auf Schnelldurchlauf machen, um den ganzen Bürgerkrieg zu skippen. Aber es gibt jedenfalls diese beiden Hauptfiguren, nämlich Red Butler und, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die alte heißt, Scarlett O'Hara, genau. Ne, dargestellt von Clark Gable und Vivien Leigh. Und das sieht immer total ergreifend aus, irgendwie, ne, wie ihre Liebe da zelebriert wird und diese Filmküsse. Und dann habe ich irgendwann mal ein Interview gelesen mit Vivien Leigh und sie sagte, die Dreharbeiten wären entsetzlich gewesen, weil Clark Gable einen fürchterlichen Mundgeruch hatte. Und dann fragst du dich ja irgendwie schon, wie kriegt die das denn hin, irgendwie ihn dann trotzdem wieder den ganzen Tag mit feuchten Augen zu küssen? Also gut, dann liegt das vielleicht auch am Gas, das da in der Luft war. Aber das war auf jeden Fall so die Frage. Da habe ich mich gefragt, wie kann die das denn machen? Oder irgendwie so andere Filme, ne, wo ganz viel geheult wird. Mel Gibson zum Beispiel. Ne? Ich glaube, es gibt keinen Mel Gibson-Film, wo er nicht irgendwie einen Liter Tränenflüssigkeit da am Set vergießt. Und ich frage mich immer, wie machen die das? Also wie können die auf Kommando weinen? Und erster Gedanke war natürlich, die haben immer irgendwie so einen Deo-Roller mit Zwiebelsaft da und tun sich das auf die Augen. Ist aber gar nicht so. Sondern es gibt eine Methode, die heißt... habe ich gerade vergessen, gibt ein Fremdwort dafür, das ich gestern gelernt habe. Und die Methode funktioniert so, dass ein Schauspieler sich in eine Situation aus seinem Leben hineinversetzt und das natürlich auch in der Schauspielerschule lernt, das innerhalb von Sekunden zu machen. Und diese Situation bringt in ihm genau das Gefühl hervor, das er für seine Rolle braucht. Ne, dann hast du irgendwie so ein gewisses Repertoire an entsprechenden Situationen in deinem Leben. Und wenn du weinen musst, irgendwie dann denkst du an irgendetwas Tragisches, was irgendwie passiert ist. Oder wenn du dich freuen sollst, dann denkst du an irgendetwas, wo du dich sehr drüber gefreut hast. Und die Erinnerung an diese Situation bringt ein Gefühl hervor. Und das drückt sich dann eben entsprechend so aus, wie das in der Rolle sein soll. Und man kann das Gefühl darstellen. Und da dachte ich, aha, das ist ja eine interessante Sache. Das heißt also, man kann Gefühle vielleicht nicht direkt beeinflussen, aber man kann sie definitiv indirekt beeinflussen, indem man an Dinge denkt, vielleicht an andere Dinge denkt, wenn man gerade in so einer negativen Gefühlssache drin ist. Also man kann Gefühle indirekt auf jeden Fall beeinflussen. Und deswegen möchte ich euch mal psychologisch zeigen, wie Gefühle eigentlich entstehen. Und ich sag's euch gleich, im Grunde ist das ja gar keine Predigt heute, denn es gibt nur eine einzige Bibelstelle und die ist ganz am Schluss. Und die habe ich auch nur eingefügt, um das Ganze irgendwie legal zu machen hier, damit ihr nicht meint, dass das kein Gottesdienst hier wäre. Aber eigentlich geht's ganz viel um Psychologie. Es ist auf jeden Fall wertvoll zu verstehen, wie Gefühle entstehen. Und der Prozess, den ich euch jetzt zeige, der kann sehr, sehr schnell ablaufen. Das kann sein, dass das bloß wenige Millisekunden dauert, bis dieser ganze Prozess durchlaufen ist. Ist dann also nichts, was man direkt an sich beobachten kann. Da braucht man schon irgendwelche medizinischen Möglichkeiten, um sich da auf die Schliche zu kommen. Aber so funktioniert auf jeden Fall der Prozess, wie Gefühle abgehen. Es beginnt mit einem Reiz. Zum Beispiel irgendeine Situation. Du gehst durch die Stadt und du triffst einen Menschen, den du schon lange nicht mehr gesehen hast. Wenn du gute Erfahrungen mit diesem Menschen gemacht hast, dann wird dir vielleicht auf einmal das Herz anfangen zu hüpfen und du freust dich, ach, mein Bruder, 10 Jahre nicht gesehen, siehst immer noch so aus wie vorher, ich nicht mehr, aber es ist total toll, dich zu sehen. Oder aber es ist irgendetwas Negatives und du hättest die Person am liebsten nie wieder gesehen in deinem Leben und du willst jetzt auch sofort gerne wieder vermeiden und es fühlt sich irgendwie unangenehm. Und jetzt geht's halt darum, ne, was dieses Gefühl auslöst. Und es fängt an mit diesem Reiz und der Reiz ruft in uns einen Gedanken hervor. Man erinnert sich an etwas. Wenn du eine Person triffst, die du noch nie gesehen hast, dann wirst du normalerweise nichts mit der emotional verbinden. Kann natürlich sein, wie dass das so gerade eine Person ist, die deinem Feindbild entspricht, dann wirst du auch auf irgendeine Weise reagieren, aber dann hat es weniger mit der Person zu tun, als mehr mit dem Kleidungsstil der Person. Da gibt ja so Leute, die sagen, ich hasse Schlipsträger. Und dann begegnet ihnen so ein Schlipsträger und ihm schwillt gleich der Kamm und das hat gar nichts mit der Person zu tun. Und eigentlich ist es total neutral, wenn du eine Person siehst, die du noch nie gesehen hast, dann dürfte normalerweise nicht viel passieren. Also der Gedanke wird ausgelöst und der Gedanke macht etwas in deinem Gehirn. Ich habe gehört, dass das biochemische Prozesse heißt, aber ich wusste nicht, wie man das schreibt und deswegen habe ich einfach bloß Reaktion im Gehirn geschrieben. Was im Gehirn passiert, sind ganz unterschiedliche Sachen. Es werden irgendwelche Neurotransmitter ausgeschüttet oder Hormone oder sonst irgendetwas. Und diese Hormone machen etwas damit, wie du dich gerade fühlst. Gibt es so ein paar ganz bekannte. Das eine ist Adrenalin. Das kennt wahrscheinlich jeder. Adrenalin ist das Zeug, was dich total wach macht und angriffslustig und für eine kurze Zeit völlig fit macht. Und Adrenalin kommt ganz oft in negativen Situationen. Wenn du dich irgendwie bedroht fühlst oder so, dann kann es sein, dass dein Körper auf einmal massenhaft Adrenalin ausschüttet und dich in Kampfbereitschaft versetzt. Also das ist so der biologische Hintergrund da. Genau das wollte ich sehen. Könnt ihr das nochmal machen, das sah gut aus. Anderer Stoff, wie der wahrscheinlich auch bekannt ist, sind Endorphine. Endorphine machen uns glücklich. Gehört, dass sie so ähnlich wirken wie Opiate. Und dass Endorphine auch wie nach ganz viel Joggen freigesetzt werden und dass deswegen Joggen angeblich glücklich macht. Ich weiß es nicht. Ich habe einmal in meinem Leben gejoggt und ich war überhaupt nicht glücklich danach. Also es war eine ganz bittere Erfahrung. Vielleicht hätte ich einfach weitermachen sollen, aber ich konnte einfach nicht mehr. Also Reaktion in deinem Gehirn, es wird etwas ausgeschüttet, es passiert etwas ganz physiologisch, biologisch in deinem Kopf. Und das führt zu dem, was man als Gefühl bezeichnet. Heißt also, das Gefühl ist erstmal am Ende einer ganzen Kette von Dingen und es ist nicht so, dass ein Gefühl einfach aus dem Nichts heraus entsteht, sondern Gefühle haben Auslöser und führen zu Aussetzern und sie stehen schon mal am Ende einer Kette. Damit hört es aber nicht auf, sondern die Gefühle führen jetzt dazu, dass dein Gehirn ähnliche Situationen hervorbringt und damit entsteht ein Kreislauf. Denn die ähnlichen Gedanken führen wieder zur Reaktion im Gehirn. Es wird noch mehr ausgeschüttet, es kommt zu noch mehr Gefühlen, die Gefühle triggern wiederum andere Erinnerungen und es geht immer so weiter und so weiter. Und das kennt, glaube ich, jeder. Wir haben im Deutschen Worte dazu, um das zu beschreiben. Wir sagen so Sachen wie, man steigert sich in was hinein oder man schraubt sich in etwas hinein. Und das beschreibt eigentlich immer so die gleiche Realität, nämlich, dass man in so einer Spirale festhängt und man hat eigentlich bloß einen kurzen Reiz, aber wenn der Reiz weg ist, dann geht das immer noch weiter. Wenn du irgendjemanden triffst, der dich verletzt hat, dann kannst du davon ausgehen, irgendwie, dass dein Gehirn, wenn du es nicht unter Kontrolle kriegst, stundenlang Situationen in dir hervorholt, wo irgendjemand dich noch verletzt hat und dass du immer in diesem Ding drin bleibst und du drehst dich einfach die ganze Zeit so um dich selber, weil es wieder neue Gefühle gibt. Die Gefühle bringen wieder neue Gedanken hervor, es kommt wieder zu Ausschüttungen und du kannst dich die ganze Zeit immer nur im Kreis drehen und es passiert immer irgendwie genau das Gleiche. Es geht nämlich immer weiter. Und das mag einem gemein vorkommen, ist aber eigentlich eine biologisch total logische Sache. Wenn du immer nur einen ganz kurzen Impuls hättest als Handlungstriebfeder, dann würde kein Mensch irgendetwas tun. Wenn du bedroht wirst und du hast irgendwie eine Millisekunde den Gedanken, ich muss mich verteidigen, und dann erschlaffst du wieder, dann wirst du jedes Mal gefressen. Oder wenn es darum geht, sich zu verlieben und du siehst da irgendjemand, der dir gefällt und der Impuls ist eine Millisekunde lang und dann ist er wieder weg, dann wären wir schon vor Jahrtausenden ausgestorben und es würde einfach keine Paarung mehr geben. Also von daher ist das ein Trick, der biologisch absolut sinnvoll ist, wie das Gehirn hält die Motivation so lange aufrecht, bis du etwas gemacht hast. Und ist erstmal irgendwie eine gute Sache. Es ist natürlich eine negative Sache, wenn sie uns davon abhält, uns so zu verhalten, wie wir uns gerne verhalten würden, wenn es nämlich einfach so ist, dass du in so einer negativen Gefühlsspirale drin bist, obwohl du eigentlich irgendwie etwas Positives empfinden solltest und das, was dich in der Gefühlsspirale festhält, spricht gegen das, was Jesus in dein Leben reinspricht, dann ist das natürlich echt eine negative Sache und man muss irgendwie da rauskommen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit rauszukommen. Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber was wir, glaube ich, alle gerne hätten, wäre, wenn man direkt hier ansetzen könnte, nämlich im Gefühl. Und das ist eigentlich nicht möglich. Und warum ich es betone, ist, weil das trotzdem normalerweise der Punkt ist, wo man im christlichen Glauben ansetzt. Und da kenne ich so viele Bücher drüber, ne, und so viele Predigten drüber gehört von Leuten, die haben gesagt, du musst dich zusammenreißen. Das Einzige, was du gegen Gefühle machen kannst, ist dich zusammenreißen. Und das ist nicht hundertprozentig falsch, weil man sich natürlich manchmal irgendwie zusammenreißen muss. Und wenn wir jedem Gefühl sofort nachgehen würden, dann wäre die Welt ein absolutes Chaos. Und das kann natürlich auch nicht sein. Aber trotzdem ist es völlig falsch, weil man Gefühle nicht damit ändert, dass man sie unterdrückt. Und ich glaube, dass deswegen in unseren Gemeinden irgendwie so unglaublich viele Leute rumlaufen, die negative Gefühle ohne Ende unterdrückt haben und im Grunde genommen Pulverfässer sind und man wartet nur darauf, bis die irgendwann explodieren. Ich habe mal mit einem Seelsorger geredet, der hat gesagt, irgendwie, ja, meine Praxis ist voll irgendwie mit Männern irgendwie im mittleren Alter, die Ehebruch begangen haben oder irgendwie irgendwas ganz schlimme Sachen gemacht haben und sie können nicht darüber reden, weil sie ihre Gefühle so lange unterdrückt haben, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie fühlen. Und es ist gefährlich, wenn wir eine Kultur aufbauen in unseren Gemeinden, die diesen wichtigen Aspekt des Menschseins unterdrückt, weil letzten Endes kannst du es eine Weile unterdrücken, aber irgendwann explodiert es dann umso schlimmer. Und deswegen muss man eigentlich irgendetwas Vernünftiges dagegen machen. Und ich habe gerade gesagt, man kann Gefühle nicht direkt beeinflussen. Es gibt bloß eine Möglichkeit, wie man es doch kann. Und ich möchte das nicht nur der Vollständigkeit halber sagen, sondern man kann tatsächlich direkt am Gefühl ansetzen. nämlich mit Chemie. Chemische Keule ist absolut möglich. Und das geht in zwei Richtungen. Das eine ist Psychopharmaka. Und es gibt natürlich irgendwie Medikamente, die können irgendwie Spitzen von Depressionen abbrechen oder Angst lösen. Und es ist gut, dass es in Deutschland so geregelt ist, dass das nur Ärzte verschreiben dürfen. Denn Ärzte sollen dann auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass das, was diese Gefühle ausgelöst hat, auch verschwinden und halt einfach an den anderen Punkten dieses Kreislaufes ansetzen und helfen, da eine Heilung reinzukriegen, dass man eben irgendwann auch wieder ohne diese Medikamente leben kann. Und viel schlimmer ist Drogen. Und was bei Drogen einfach nicht funktionieren kann, und deswegen ist das ganz gefährlich, sich da irgendwie selber zu medikamentieren, ist, dass sie zwar das akute Gefühl unterdrücken, aber den Kreislauf nicht unterdrücken. Und ich kenne sehr gut das Gefühl, dass man mit Sachen echt nicht mehr klarkommt und dass es innerlich so wehtut, dass man sich irgendwie betäuben muss. Aber es bringt keine langfristige Lösung, sondern du wirst irgendwann wieder aufwachen, der Rausch ist vorbei und du bist wieder in den gleichen Gedankenkarussellen und Gedankenspiralen drin wie vorher. Und die Erfahrung, die wahrscheinlich auch der eine oder andere von euch mal gemacht hat, ist, wenn du dich zum Beispiel aus Frust besäufst, dann kann es sein, dass du den ganzen Abend dich zwar irgendwie besser fühlst, aber du hast immer noch die gleichen Gedanken, die eigentlich dazu geführt haben, dass du dich besäufst. Du hast immer noch den gleichen Liebeskummer und du stehst jetzt vielleicht emotional so ein bisschen da drüber oder hast irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass der Alkohol dich da gelöst hat und dass du das aus einer gewissen Distanz sehen kannst, aber es ist immer noch mit die gleichen Gefühle da. Du denkst immer noch wie die blöde Kuh, warum hat sie mir das eigentlich angetan? Aber du bewertest es anders. Der Kreislauf ist noch da, nur das Gefühl ist weg. Und irgendwann lässt der Rausch nach irgendwie und das der ganze Kreislauf ist wieder da und das Gefühl ist auch wieder da und es hat nichts gebracht. Und deswegen, also bitte versucht es gar nicht erst, durch irgendwelche negativen Prozesse oder sowas durchzukommen, indem ihr euch da betäubt. Das kann einfach nicht funktionieren. Ist eine Sache, die von vornherein absolut zum Scheitern verurteilt ist. Es geht einfach nicht. Was geht, ist, wenn man an den beiden Punkten ansetzt, wo Gedanken sind. Also es gibt eigentlich nur zwei Ansatzpunkte, wo man diesen Kreislauf wirkungsvoll unterbrechen kann und wo man Veränderung reinbringen kann. Das eine ist an dem oberen Punkt, wo Gedanken kommen, bevor der Kreislauf überhaupt da ist. Und das andere ist da unten, wo dann die ähnlichen Gedanken kommen, im unteren Ansatzpunkt, wo wir schon in diesem Kreislauf drin sind. Das Sinnvollste ist, es langfristig anzugehen und oben anzusetzen. Und oben anzusetzen heißt, man beschäftigt sich mit dem, was wir hier gerade tun. Das ist die geistliche Variante. Man guckt, wer wir eigentlich wirklich sind und nutzt die guten Zeiten, wo gerade keine akute Schwierigkeit da ist, nutzt diese guten Zeiten dafür, dass man weiter da reinkommt, wenn wir das geistliche Wahrheiten sacken und anfangen, Teil unseres Wesens zu werden, damit man überhaupt gar nicht erst mehr irgendwie in diese Sachen reinkommt, weil auf einmal irgendwie dieses negative Denken, das man vorher hatte, fremd wird. Was man auch machen kann, ist, man kann es mit psychologischen Mitteln versuchen. Geht tatsächlich einiges irgendwie mit Seelsorge und Psychotherapie, irgendwie, dass man erstmal rausfindet, warum verhalte ich mich eigentlich in manchen Situationen so? Warum komme ich immer wieder in solche Gedankenkreisläufe rein? Warum kann ich eigentlich nicht empfinden, dass jemand mich liebt? Oder warum kann ich nicht annehmen, dass ich auch mal irgendwie ordentlich mit einer Situation umgehen kann? Also was hat mich da eigentlich so kaputt gemacht? Und man kann an diesem Punkt echt Heilung bringen. Und das Komische ist, dass, soweit ich weiß, beide Ansätze im Christentum immer gegeneinander ausgespielt worden sind. Also ich kenne viele Gemeinden und Prediger, die ganz in diese geistliche Richtung gehen und sagen, ja, hier Identität Gottes, irgendwie das ist irgendwie das Ding. Und wir brauchen aber keine Seelsorge, sondern Gottes Wort wird ja alles für uns richten und wir beschäftigen uns mit Gottes Wort und dann wird es automatisch passieren und Seelsorge ist blöd. Und dann hast du ganz viele Seelsorger, die sagen, ach nee, irgendwie diese Sachen ist viel zu charismatisch, das ist ohnehin irgendwie komisch und mir suspekt und man darf sich eigentlich nur irgendwie mit praktischen psychoanalytischen Tricks und sowas beschäftigen und muss irgendwie da die Seele heilen. Und ich finde es völlig blöd, das gegeneinander auszuspielen, aber das sollte nicht so sein. Und wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, mir hat beides enorm weitergeholfen. Also kann mich an so vieles erinnern, wie wo Jesus es direkt gemacht hat und ich das Wort irgendwie verstanden habe und angenommen habe und es ist etwas passiert. Und es gibt genauso irgendwie Prozesse, irgendwie da habe ich 2 Jahre Seelsorge investiert, irgendwie um da durchzugehen, und es hat genau das gleiche Ergebnis gebracht. Und gerade jetzt so diese gefühlsmäßigen Sachen, ne? Also ich wäre auch ein Kandidat dafür geworden, irgendwann im hohen Alter irgendwelchen Mist zu bauen und dann irgendwie nicht zu wissen, wie er sich fühlt. Und ich habe echt 2 Jahre Seelsorge gebraucht, um mir überhaupt klar zu werden, wie ich mich fühle. Und ne, davor konnte ich also die Frage, wie geht's dir, konnte ich echt nicht beantworten. Also ich wusste nicht, wie es mir geht. Irgendwie total seltsam. Und dann irgendwie nach 2 Jahren Seelsorge irgendwie all die ganzen komischen Muster irgendwie abgebaut und Schutzmechanismen abgebaut. Also bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich tatsächlich weiß, wie ich mich fühle. Und das finde ich total geil. Also Seelsorge kann echt super viel bringen. Und diese geistige Beschäftigung kann auch viel bringen. Und deswegen auf jeden Fall irgendwie das Langfristige machen und die Gedanken oben schon ändern und nicht erst darauf warten, dass es knallt. Jetzt natürlich die Frage, was machst du, wenn es knallt? Und damit müssen wir uns auch beschäftigen. Wenn unser Spielsüchtiger jetzt in dieser Situation ist, dass er das Gefühl hat, ich kann nicht mehr anders, ich muss jetzt zocken, dann ist fast egal, was er macht. Solange er nicht nachgibt, ist es fast egal, was er macht, ist es besser. Das war ein Scheißsatz. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Ne, rausgehen irgendwie aus der Pommesbude irgendwie und eine Runde spazieren gehen. Mit jemandem Streit anfangen von mir aus. Aber irgendetwas, irgendwie, was auf andere Gedanken bringt, ist eigentlich alles besser als das. Okay, vergesst das mit dem Streit anfangen, auch wenn ihr da hinten schon übt. Das war vielleicht echt ein blödes Beispiel. Aber eigentlich fast egal, was er macht, es ist besser, als den Gefühlen nachzugeben und wieder alte Verhaltensmuster zu zementieren. Und hier kommt die einzige Bibelstelle heute, nämlich 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5 sagt etwas, was wir machen können, wenn wir in der Spirale stecken. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Und was euch wahrscheinlich auffällt, schon bei einem Mal hören, ist, die Sprache in diesen beiden Bibelversen ist super militant. Also eher was irgendwie für Leute, die bereit sind, die Tarnjacken rauszuholen, als für die Menschen mit den langen Haaren und dem Peace-Zeichen. Es ist wirklich, es ist eine militante Stelle. Es geht um einen Feldzug, den wir führen. Es geht um Waffen, die wir haben. Es geht darum, Festungen zu schleifen und niederzureißen. Es geht darum, Gefangene zu machen. Und im Griechischen ist das ganz deutlich, Gedanken gefangen nehmen. Das ist das, was man mit Kriegsgefangenen macht. Ne? Man überwältigt die und zwingt die, für seine eigenen Purposes zu arbeiten, für seine eigenen Zwecke zu arbeiten. Also es ist eine total militante Sprache. Und was das heißt, ist, dieser Ebene, die untere Ebene, ist nichts für schwache Gemüter, sondern das hat wirklich mit Kampf zu tun und das ist echt Krieg. Und ich möchte euch da gerne irgendwie so ein bisschen drauf einstimmen, denn es ist hundertprozentig so, dass wenn du versuchst, in deine neue Identität reinzukommen, kommst du garantiert in Situationen, wo es zu Kampf kommt. Und wenn du in so einer Situation drin bist, dann ist es tatsächlich Kampf, dann ist es Krieg, dann ist das nicht irgendwie eine einfache, angenehme Sache, sondern dann ist es ganz klar, irgendwie du stehst da und sagst, ich werde diesen Standpunkt behalten und ich werde da nicht von weichen. Und vielleicht ruft alles in dir, doch, du musst weichen. Vielleicht kommt der Teufel persönlich vorbei oder irgendwelche Menschen, die dir sagen, ach komm, du hast das doch immer so gemacht und jetzt sauf doch nochmal mit. Und trotzdem sagst du, nein, ich will das nicht machen, sondern ich werde diesen Standpunkt bewahren und ich werde leben, wie Jesus sich das vorstellt, oder ich werde bei dem Versuch sterben. Und ich weiß, klingt ein bisschen heroisch, aber es ist auch eine heroische Sache. Jesus hat uns etwas gegeben, was extrem kostbar ist und was es wert ist, verteidigt zu werden mit allen Mitteln und wo es sich für lohnt, mit Klauen und Zähnen zu kämpfen, und wie dass wir das behalten, was Jesus uns gegeben hat, und nicht mehr in diesen alten Sachen zu leben. Und ich weiß irgendwie, ne, Kampf ist irgendwie eine Sache, die macht keiner gern und wir hätten alle lieber, dass es entspannter ist, aber Paulus redet davon irgendwie, dass es ein Kampf des Glaubens ist und er sagt das an mindestens 3 Stellen im Neuen Testament, dass es halt dieser Kampf ist und dass er diesen Kampf gekämpft hat, und wir können uns eigentlich nicht leisten, davon auszugehen, dass es leicht wird, sondern wir müssen uns lieber wappnen und dann, wenn der böse Tag kommt und es schwierig ist, auch wirklich bereit sein, die Sache durchzufechten. Deswegen heißt es in Epheser 6, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag bestehen könnt und das Feld behalten könnt. Und das ist total verrückt, ne? Irgendwie, du ziehst die Waffenrüstung an, um vorbereitet zu sein, wenn der böse Tag kommt. Die Bibel sagt nicht, wenn der böse Tag kommt, zieh deine Waffenrüstung an, sondern mach das vorher, bereite dich vor auf den bösen Tag. Und was du also auf jeden Fall machen kannst und machen solltest, ist, wenn es dir gut geht, geh davon aus, irgendwann geht's schlecht. Und das ist nullstens ein negativer Gedanke. Das heißt einfach nur, trainier in den Phasen, wo es dir gut geht und sei aggressiv in den Phasen, wo es dir schlecht geht. Und wenn dann wieder irgendwie es kommt und Anfechtung da ist irgendwie und alles irgendwie in dir dich in andere Richtung drängt, dann mach alles, was irgendwie möglich ist, um nicht nachzugeben. Echt, ruf einen Freund an, geh irgendwo hin, besuch einen Gottesdienst, mach irgendetwas anderes, aber lass dich nicht mehr von dem verrücken, was deine Erkenntnis ist. Und mir hilft das auch im Gebet, da an diesem Punkt wirklich militant zu sein. Ich meine, ist ja nicht so irgendwie, dass mir das nicht so gehen würde, irgendwie, dass mich manchmal irgendwie mein Leben da wieder aus der Bewusstheit Gottes rausholen möchte oder dass in mir auch vieles gegen Christus Identität steht. Aber wenn bei mir irgendwelche Anfechtungen kommen, irgendwie dann mache ich es echt manchmal, dass ich aufstampfe und sag, in Jesu Namen, ich denke nicht weiter drüber nach. Und manchmal auch militant werde dabei und laut werde. Also es hilft wirklich manchmal irgendwie die Umstände in seinem Leben auch mal ein bisschen anzuschreien. Außerdem macht es auch Spaß. Also es ist immer besser, als mir so duckmäuserisch zu sein und zu warten wie darauf, dass es aufhört, weil es hört nicht von alleine auf, es sei denn, du gibst nach. Und deswegen ist es besser, irgendwie dann auch mal ein bisschen militant zu sein und zu sagen so, nein, ich definitiv nicht, mit mir nicht mehr. Und ich habe das ja neulich schon mal gesagt, irgendwie, ne? Gerade ist ja echt so die Situation. Ich habe echt irgendwie mit Niedergeschlagenheit zu kämpfen, irgendwie, weil es mir schwer fällt, in dieser Stadt anzukommen. Und ich weiß, ich könnte mir jeden Tag, könnte ich mich darauf einlassen und sagen, ach, das war so blöd, das war so ein Fehler, irgendwie dem Willen Gottes zu folgen und hier hinzuziehen. Aber ich bin doch nicht bescheuert und mach das. Also, das wäre ja total absurd, irgendwie. Stattdessen irgendwie sage ich, nein, es ist total super, irgendwie. Ich bin dem Willen Gottes gefolgt. Und ich mache das nicht irgendwie, damit es mir gut geht, sondern es ist ein Nachfolgestil, irgendwie an Jesus dran zu bleiben. Und ich bin irgendwie froh, irgendwie, dass ich das gemacht habe. Und dann nehme ich manchmal meine Gitarre und bete irgendwie Gott an. Oder ich gehe draußen spazieren. Oder ich schreibe mir Sachen auf, die mir hier an positiven Dingen passiert sind. Oder irgendwie versuche mir ins Gedächtnis zu rufen, was ich hier mit Jesus erlebt habe. Und ich weiche nicht an diesem Punkt zurück. Und ich lasse es mir nicht gefallen, mich in irgendeine depressive Verstimmung reinbringen zu lassen, weil das nämlich das Falscheste ist, was man machen kann. Ey, und deshalb, echt, das, was Jesus euch gegeben hat, ist so kostbar und gebt das nicht auf. Echt, seid militant an dem Punkt. Die Gegenseite ist auch militant. Amen, das war's.